Millionen Jugendliche sind seit heute praktisch offline. In Australien trat ein umstrittenes Social-Media-Verbot für sie in Kraft. Nun wächst die Angst, auch in Europa. Denn was die Regierung als Kinderschutz bezeichnet, ist vielleicht nur der Vorbote einer globalen Totalüberwachung. Skandal in Thüringen. Denn jetzt wurde bekannt, im Freistaat propagierte eine Parteistiftung ganz offen Gewalt gegen Oppositionelle, finanziert mit Steuergeldern. Die Politik wusste davon und hat weggeschaut. Und in der Wirtschaft am Mittwoch. Wirtschaftsfachmann Hannig sagt, es ist schlimmer als während der Weltwirtschaftskrise. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Jetzt ist es soweit. Seit heute gilt in Australien das weltweit erste Social-Media-Verbot für alle unter 16 Jahren. Während Systemmedien feiern, Jugendliche würden nun mehr Zeit in der Realität verbringen, warnen andere vor einem Dammbruch. Hin zu weitreichender Internetzensur. Unser Schwerpunkt heute in den Nachrichten auf 1. Seit Mitternacht sperrt Australien die Konten Minderjähriger bei allen großen Plattformen. Betroffen sind TikTok, Instagram, Facebook und andere beliebte Netzwerke. Zusammen über 1 Million Accounts. Zum Altersnachweis reicht dabei nicht allein der Ausweis. Die Anbieter sollen zusätzlich Gesichtserkennung einsetzen und sogar Chatverläufe nach Altershinweisen durchsuchen. Beobachter erwarten hohe Fehlerquoten. Bei einer Missachtung des Verbots drohen den Anbietern Geldstrafen in Höhe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollars. Bislang hat nur die Plattform X von Elon Musk angekündigt, sich der Altersgrenze zu widersetzen. Offiziell begründet wird die Sperre mit dem Schutz von Kindern vor übermäßigem Digitalkonsum. Premierminister Anthony Albanese spricht davon, Kinder vor dem endlosen Scrollen zu bewahren. Doch Australien dürfte erst der Anfang sein. Zahlreiche Staaten beobachten das Verbot genau und erwägen ähnliche Schritte. Ein Sprecher der britischen Regierung erklärte bereits, wenn es um die Sicherheit von Kindern geht, ist nichts tabu. Auch Dänemark, Malaysia und mehrere US-Bundesstaaten prüfen entsprechende Verbote. Die österreichische Zeitung Der Standard bezeichnet die Australier sogar als Versuchskaninchen. Tamar Lever, Professor für Internetstudien an der westaustralischen Curtin University, sagt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wörtlich: Australien ist zwar das erste Land, das solche Beschränkungen einführt, aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Doch wie sieht das die Jugend selbst, jene, die von der digitalen Welt nun weitgehend abgeschnitten werden könnte? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat nachgefragt.
Social Media birgt viele Gefahren, gerade für junge Leute, aber auch Vorteile. Und ich finde, wir sollten die Jugendlichen eher darüber aufklären, was die Vor- und Nachteile sind, wo die Risiken liegen. Und Verbote durchzusetzen, ist, glaube ich, nicht so effektiv. Sondern ich würde eher aus Erfahrungen der Vergangenheit sagen, dass Verbote in der Regel nicht dazu führen, dass sich in den Köpfen der Jugendlichen was ändert.
Ja, am Ende ist das ein Einschränken von Medien. Viele, auch vor 16, sind sicherlich in der Lage, damit solide umzugehen. Und am Ende ist das sicherlich eine Entscheidung von jedem Einzelnen, beziehungsweise auch mit den Eltern gemeinsam, ob eben jemand dazu vorher in der Lage ist, damit gut umzugehen. Aber am Ende ist das eine Form der Zensur.
Ich persönlich finde das gut, um ehrlich zu sein. Also ich benutze auch fast gar kein Social Media. Hat sich nie so ergeben und bin auch ganz froh darüber. Ich glaube, gerade für die Jugend ist das nicht gut. Also die Aufmerksamkeitsspanne geht so weit runter. Und das sieht man einfach jetzt schon in den Schulen auch und so. Ich glaube, das ist hilfreich. Ich würde sogar fast sagen, ab 18.
Während Systemmedien und viele Politiker das Gesetz feiern, wächst die Kritik der Opposition. Sie spricht von einem beispiellosen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Jugendliche würden von zentralen Informationsquellen abgeschnitten. Und eine verpflichtende Alterskontrolle bedeutet faktisch das Ende der Anonymität im Netz. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Tobias Teich, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, bezieht gegenüber auf 1 klar Position.
In Brüssel gibt es wieder etwas zu feiern. Höchstes Lob geht in Richtung Australien, denn dort ist seit heute Gesetz, die Nutzung von Social-Media-Plattformen für alle unter 16 Jahren verboten. Wer heutzutage in Australien ein Konto eröffnen möchte auf einschlägigen Plattformen wie Facebook, Instagram, X, TikTok etc., muss sein Alter verifizieren. Er muss nachweisen können, dass er das Mindestalter von 16 Jahren erreicht hat, um sich auf einer Plattform wie den genannten registrieren zu können. Nun ist der Schutz von Minderjährigen ein hohes Gut. Das sollte natürlich nicht in Abrede gestellt werden. Allerdings stellt sich hier durchaus die Frage, wie weit geht man denn beim Schutz? Wie weit geht man in Richtung Kontrolle? Wie viel Überwachung steckt in solchen Maßnahmen? Was lässt sich daraus noch erweitern? Welche Schritte folgen? Wir alle kennen die Stimmen aus Deutschland, insbesondere die zur Regulierung des Bereiches Social Media aufrufen. Diese Maßnahmen dienen in erster Linie nicht dem Schutz von Minderjährigen. Diese Maßnahmen sollen Meinungen kontrollieren, sollen die freie Bildungsbildung verunmöglichen und sollen Einfluss nehmen auf das Denken von uns allen. Zuvorderst natürlich auf das Denken der Jugend. Die Jugend ist heutzutage mit den schwersten Gewalttaten konfrontiert. Allerdings spielen sich diese zuvorderst nicht im Internet ab, sondern draußen auf den Straßen. Sie spielen sich ab an den Bushaltestellen, vor den Schulhöfen, an den dunklen Ecken einer jeden Stadt, und zwar durch Entwicklungen, die nicht das Internet hervorgerufen hat, durch gesellschaftliche Entwicklungen. Wir alle kennen diese Maßnahmen, die notwendig wären, um hier für Ordnung zu sorgen. Besinnen wir uns darauf, dass wir Kontrolle nur dort einsetzen, wo Kontrolle auch nötig ist, und dass wir vernünftige Maßnahmen statt einem Überwachungsstaat implementieren.
Doch nicht nur in Deutschland, auch in Österreich tobt die Debatte. Erst vor wenigen Tagen forderte der Staatssekretär für Digitalisierung, Alexander Pröll, ein europaweites Verbot sozialer Medien für Jugendliche. Wörtlich sagte er, wir müssen hier geeint auftreten und die Plattformen dazu verpflichten, das Alter ihrer User zuverlässig zu überprüfen. Kritik kommt unter anderem von der Freiheitlichen Jugend, der Jugendorganisation der FPÖ. Diese sieht im Verbot gegenüber auf 1 einen Versuch, den freien Informationsfluss einzuengen. Denn auffallend sei, gleichzeitig mit der Verbotsdebatte werde ein frühzeitiger Digitalkonsum im Unterricht systematisch ausgebaut. Die Angst vor digitaler Abhängigkeit könne demnach nicht der Grund für das Verbot sein. Wahrscheinlicher sei, etablierte Parteien hätten Angst um ihre Deutungshoheit im Internet. Wörtlich heißt es dazu von Laurenz Barth. Wenn Politik glaubwürdig sein will, muss sie digitalen Überkonsum insgesamt thematisieren und nicht dort zensieren, wo es politisch opportun erscheint. Alles für den Frieden. Unter diesem Motto stand das zweite Alternativ-WEF in Prag. Rund 200 Persönlichkeiten der Freiheits- und Aufklärungsbewegung aus verschiedensten ideologischen Lagern und beruflichen Feldern kamen für ein Ziel zusammen: Europa zurückzuerobern und den drohenden Krieg zu verhindern. Ein einmaliges Zeichen in Zeiten der Kriegsvorbereitung. Das Ziel sei laut auf 1-Chef Stefan Magnet, dass letztlich alle Menschen gemeinsam aufstehen. Nicht gegen jemanden, sondern für den Frieden. Damit konnte auch in diesem Jahr auf dem AWEF in Prag eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten begrüßt werden. Gewinnen Sie nun einen ersten Eindruck.
Wir sagen mit aller Entschlossenheit und kompromisslos Nein zum Krieg, und daher widmen wir unser diesjähriges Programm des zweiten Alternativ-WEF schwerpunktmäßig auch der Frage, wie verhindern wir einen Krieg, ehe er in Europa ausbricht.
Zum zweiten Mal versammelte das Alternativ-WEF in Prag bedeutende Persönlichkeiten der Freiheits- und Aufklärungsbewegung. Das Alternativ-WEF versteht sich als Gegenidee zum Great Reset, eine alternative Denkwerkstatt für eine freie Welt von morgen. Persönlichkeiten aus den Bereichen alternative Medien, Wirtschaft, Medizin, Recht, Aktivismus und Politik werden gemeinsam Lösungen zur Überwindung der Krise erarbeiten. Das betonte auch Mitinitiator Stefan Magnet in seiner Eröffnungsrede.
Wir Menschen haben im Laufe der Jahrtausende immer Lösungen gefunden. Gerade der deutsche Volks- und Kulturkreis, gerade das Europäertum fand immer einen Weg, fand immer eine Lösung. Ja, es gibt unterdrückte Lösungen. Es gibt angefeindete Lösungen. Es gibt sogar verbotene Lösungen. Aber die Erfinder vergangener Zeiten haben sich um Verbote und Denkverbote nie gekümmert.
Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Professor Dr. Václav Klaus, begrüßte die Teilnehmer in seiner Heimat Prag. Dass Deutsche, Österreicher und Schweizer ins selbstgewählte Exil nach Prag reisen müssten, um dort ungestört einen wichtigen Kongress abhalten zu können, kommentierte Professor Klaus so.
Auf der einen Seite zeigt es, dass Prag für diese Gelegenheit in dieser Zeit geeignet ist, was ein Zeichen der noch existierenden relativen Freiheit in unserem Land ist. Auf der anderen Seite zeigt das etwas anderes, die fehlende Freiheit in Deutschland, was ich für sehr gefährlich finde.
Zur fehlenden Freiheit in Deutschland äußerte sich in Prag auch die Vorsitzende der stärksten Oppositionspartei, Dr. Alice Weidel.
Das Spannungsfeld besteht für mich nicht aus links und rechts. Das Thema der heutigen Zeit ist eigentlich das Spannungsfeld zwischen Freiheit und staatlicher Repression. Das ist es eigentlich. Für mich persönlich.
Alice Weidel betonte, der Ukraine-Krieg werde absichtlich fortgeführt und es wäre längst ein Krieg gegen Deutschland.
Es ist eine Kriegswirtschaft und die Deutschen haben nicht kapiert, dass das eigentlich primär ein Wirtschaftskrieg gegen die Bundesrepublik Deutschland ist. Ich meine, welcher Staat hat so ein Selbstbewusstsein, dass man unter dem Teppich Fallschirm springen kann und lässt sich die Energieinfrastruktur vor der Nase wegsprengen und macht dann auch noch den Duckmäuser und stimmt gegen die Aufklärung?
Die zahlreichen Diskussionsrunden und Panels drehten sich um die Fragen, wie verhindern wir einen Krieg? Wie beenden wir das Zerstörungswerk der EU? Welche konkreten Ideen für ein faires Geldsystem gibt es? Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Zeit drängt.
Dass diejenigen, die in irgendeiner Weise Menschen erreichen können, es auch wirklich tun, sie motivieren, etwas Positives anzustreben und tätig zu werden. Dieses Hinlegen und Abwarten, kann mal einer bitte den Krieg verhindern, das läuft so nicht.
Gesicht zeigen, Meinung sagen ist so unfassbar wichtig. Es darf niemand unterschätzen, wie mächtig und wertvoll jede einzelne Meinung, jedes einzelne Gesicht ist, das sich dagegen stellt und aufsteht.
Alle Inhalte des Alternativ-WEF 2025 werden auf der Webseite www.auf1.tv ausgestrahlt. Täglich finden Sie ab dem 10. Dezember dort neue Sendungen. Das kommende Jahr 2026, so waren sich alle AWEF-Teilnehmer einig, werde entscheidend sein. Daher sei eine Zusammenarbeit für Freiheit und Frieden das alles entscheidende Thema.
Der Streit um die sogenannten Schwulenampeln von Hildesheim geht weiter und könnte sich zu einem echten Justizskandal entwickeln. Zur Erinnerung, die Stadt hatte im Juni 14 Ampeln mit gleichgeschlechtlichen Symbolen und Transgender-Zeichen installiert. Eine Klage des Stadtverordneten Enver Sobchani von der Interkulturellen Liga wies das Verwaltungsgericht Hannover ab. Wie auf 1 nun exklusiv erfuhr, hat Sobchani beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Berufung eingelegt. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, erhebt er schwere Vorwürfe. Der Politiker deutet an, das Gericht habe verhindert, dass er an der Verhandlung teilnehmen konnte. Am selben Tag sei er vom Landgericht Göttingen als vereidigter Übersetzer geladen worden. Die Ampelverhandlung wurde trotzdem nicht verschoben. Sie fand ohne ihn statt. So Sobchani schreibt, dies verletzt den Kläger in eklatanter Weise in seinem Recht auf rechtliches Gehör. Zudem wirft er dem Gericht vor, politische Argumente zur Ablehnung seiner Klage genutzt zu haben. Der Streit um gleichgeschlechtliche Ampeln sorgt nicht nur in Hildesheim für Wirbel. Auch in Lüneburg hat der Stadtrat nun sogenannte queere Ampeln beschlossen. In Bremen sammeln die Grünen bereits Unterschriften für ein ähnliches Projekt. Für Diskussionen sorgte zudem eine Entscheidung der Berliner Verkehrsbetriebe. Die BVG hatte im Juni mehrere U-Bahnhöfe in Pride-Farben gestaltet, verweigerte jedoch zunächst jede Auskunft über die Kosten. Eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Frank-Christian Hansel brachte nun Klarheit. Die öffentlich finanzierten Verkehrsbetriebe gaben 43.845 Euro für die Aktion aus. Die Debatte um politische Symbolampeln und Pride-Dekorationen dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen. In Niedersachsen könnte die Gender-Ideologie also mit einem Justizskandal durchgesetzt worden sein. Und wissen Sie, liebe Zuseher, wer davon nichts erfahren hat? Die Hörer des Norddeutschen Rundfunks, aber auch die Leser der großen deutschen Tageszeitungen. Weder GEZ-Sender noch Konzernmedien berichten von diesem Skandal. Doch das nützt ihnen nichts, denn auf eins hat diese Mauer des Schweigens jetzt durchbrochen. Wieder einmal. Sie sehen also, Ihre Unterstützung, Ihre Spende ist bei uns gut angelegt. In investigativem, mutigem Journalismus. Doch wir benötigen Ihre Unterstützung, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können. Wie Sie echten Aufklärungsjournalismus ermöglichen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv unterstützen. In Berlin hat das Abgeordnetenhaus vergangene Woche die Neuregelung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes beschlossen. Die Reform erweitert die Befugnisse der Polizei massiv. Ermittler dürfen künftig sogar heimlich in private Wohnungen eindringen und dort Abhörtechnik installieren. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich begeistert. Die deutsche Hauptstadt habe nun eines der konsequentesten Polizeigesetze in ganz Deutschland, so der CDU-Politiker. Doch gleichzeitig gibt es massive Kritik. Gewarnt wird vor geheimen Hausdurchsuchungen oder auch flächendeckendem Kamera- und KI-Einsatz. Für das Gesetz stimmten CDU, SPD und AfD. Grüne und Linke lehnten es ab. Auf eins bat die Parteien im Abgeordnetenhaus um Stellungnahme. Vor allem zum Punkt des heimlichen Betretens von Wohnungen. Der innenpolitische Sprecher der AfD, Thorsten Weiß, sprach von Ausnahmefällen in schwersten Gefahrenlagen. Gegenüber auf eins sagte er, aus unserer Sicht ist diese Befugnis notwendig, um besonders schwere Kriminalität verfolgen zu können. Etwa bei organisierter Kriminalität und Terrorismus. Der BSW-Abgeordnete Alexander King lehnte das Gesetz ab. Nach Angaben seines Büros aus mehreren Gründen. Darunter auch wegen des nun möglichen Eindringens in Wohnungen. Die übrigen Parteien beantworteten die Anfrage unserer Redaktion nicht. Vor rund einem Jahr sorgte die Schweiz für Aufsehen. Gegen den Aktivisten Martin Sellner wurde eine Einreisesperre verhängt, offiziell wegen einer angeblichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Hintergrund war ein geplanter Vortrag. Jetzt kommt die Kehrtwende. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen hat die Einreisesperre aufgehoben. Zusätzlich erhält Sellner eine Entschädigung von 3.000 Franken, umgerechnet etwa 3.200 Euro. Die Richter begründen ihren Entscheid damit, dass interne Sicherheitsexperten des FEDPOL, also der Bundespolizei, selbst keine Bedrohung sahen. Dennoch wurde das Verbot erlassen. Mutmaßlich auf politischen Druck. Laut Urteil ging die Initiative vom Zürcher Kantonspolizeichef Marius Weiermann aus. Er soll die damalige FEDPOL-Chefin Nicoletta Della Valle gedrängt haben, die internen Experten zu übergehen. Della Valle erließ das Verbot anschließend offenbar ohne konkrete Grundlage. Auf Anfrage von auf 1 erklärte das FedPol lediglich, die Maßnahme habe auf der damaligen Einschätzung beruht. Zu den Vorwürfen gegen Della Valle äußerte sich die Behörde nicht. Sellner selbst begrüßt die Entscheidung. Er kündigt an, auch künftig Vorträge in der Schweiz halten zu wollen. Doch er weist darauf hin. In mehreren anderen Ländern bestehen ähnliche Einreisesperren weiterhin.
Es gibt nach wie vor Einreisesperren, die gegen mich wirksam sind. Zum Beispiel habe ich eine lebenslange Einreisesperre in das Vereinigte Königreich. Das trifft mich ehrlich gesagt weniger, aber dass ich nicht nach Amerika einreisen kann seit vielen Jahren, ist sehr unangenehm. Hier habe ich ebenfalls einen neuen Prozess gestartet, um ein Visum zu bekommen. Die Einreisesperre nach Deutschland habe ich ebenfalls erfolgreich juristisch bekämpft im Jahr 2024. Allerdings ist es nach wie vor Usus, dass wenn ich in westdeutschen Städten vor allem Vorträge über Remigration halten möchte, die Städte dann ein Stadtverbot erlassen. So vor wenigen Monaten geschehen in Augsburg. 48 Stunden lang darf ich die Stadt da nicht betreten, ansonsten muss ich ein empfindliches Ordnungsgeld bezahlen. Die Reisefreiheit ist also nach wie vor für Patrioten und österreichische Autoren schwer eingeschränkt. Für Illegale, Islamisten, Terroristen und Glücksritter gilt das nicht.
Parteinahe Stiftungen in Deutschland verfügen über enorme Geldmittel. Ein Großteil davon stammt direkt vom Steuerzahler. Allein im vergangenen Jahr flossen fast 688 Millionen Euro Bundesmittel an diese Organisationen. Hinzu kommen Gelder aus den Ländern. Doch wofür geben die offiziell unabhängigen Stiftungen dieses Geld aus? Diese Antwort des Bundesinnenministeriums liefert nun zumindest für Thüringen einen Einblick. Auf 42 Seiten listet die Regierung dort Veranstaltungen aller parteinahen Stiftungen auf. Mit Ausnahme der AfD-nahen Stiftung, da diese keine staatlichen Mittel erhält. Bekannt sind nur die offiziellen Titel. Doch schon diese haben es in sich. So finden sich unter den Projekten etwa das Rosa-Luxemburg-Wochenende, Wie organisieren im Präfaschismus, eine Veranstaltung zu Klima und Klassismus und ein Angebot mit dem Titel »Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen«. Die Liste wirft erneut die Frage auf, welche Aktivitäten mit dem Geld der Bürger finanziert werden. Ein brisanter Fund sorgt im Erzgebirge für Aufsehen. Vertreter der Bürgerbewegung Freie Sachsen entdeckten in einem linken Szenetreff in Schwarzenberg ein regelrechtes Waffenlager. Im Vorfeld einer groß angekündigten Antifa-Demonstration besuchten mehrere Mitglieder der Bewegung, darunter Kreisrat Stefan Hartung, den Treffpunkt am Wasserwerk. Zu ihrer Überraschung stand die Tür offen. Im Inneren fanden sie nicht nur Plakate und Transparente, sondern auch eine große Zahl sogenannter Knüppelfahnen, kurze, massive Holzstangen, die nur durch einen kleinen Wimpel als Fahnen getarnt sind. In der Wirkung aber Schlagstöcken gleichen. Das Mitführen solcher Gegenstände ist auf politischen Versammlungen eigentlich verboten. Doch die Polizeidirektion Chemnitz sieht keinen Anlass zu handeln. Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es lediglich, eine strafrechtliche Bewertung sei nicht möglich. Auch der CDU-Landrat Rico Anton genehmigte die Demonstration, trotz des Waffenfundes. Der Vorfall wirft nun neue Fragen zum Umgang der Behörden mit politischer Gewalt auf. Österreich habe ein Rassismusproblem. So lautet das Urteil der UN-Sonderbeauftragten Ashwini K.P. Nach einem Arbeitsbesuch in Wien legte die Inderin nun ihren ersten Bericht vor. Leitmedien in Österreich und Deutschland griffen ihn bereits breit auf. Die UN-Vertreterin behauptet, in Österreich herrsche ein tief verwurzeltes rassistisches Überlegenheitsdenken. Zudem bereite ihr ein, Zitat, erstarkender Rechtspopulismus erhebliche Sorgen. Doch das ist nicht alles, was in vielen Medien kaum erwähnt wird. Die Sonderbeauftragte fordert deutlich schärfere Eingriffe von Staat und Justiz. So plädiert sie für härtere Gesetze zur sogenannten Hassrede, eine strengere Kontrolle digitaler Inhalte und sogar Formen sogenannter positiver Diskriminierung zugunsten bestimmter Gruppen. Ebenso kritisiert sie jede Form eines ethnischen Volksbegriffs. Wörtlich sagt Ashwini Kapi: Ich war überrascht über die Akzeptanz ethnisch-nationalistischer Vorstellungen, laut denen die österreichische Identität grundsätzlich mit weißer Hautfarbe verbunden ist. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer kommentiert: Dieser Bericht mag zwar keine unmittelbare Wirkung entfalten, doch er legt offen, dass die Globalisten einen unverhohlenen Krieg gegen die Völker Europas und deren Identität führen. Das harte Urteil gegen den ehemaligen Chefredakteur der Zeitschrift Aula, Dr. Martin Pfeiffer, 4 Jahre unbedingte Haft, sorgt weiter für Kritik. Der deutsche Historiker Stefan Scheil wirft den beteiligten Sachverständigen nicht nur eine massive Kompetenzüberschreitung vor, sondern warnt auch inhaltlich vor deren Gutachten. Diese könnten einer Kriminalisierung des ethnischen Volksbegriffs Vorschub leisten. Im Gespräch mit Innenpolitikredakteur Philipp Huemer erläutert er, warum.
Ja, die Tendenz ist ganz klar. Also wird sogar im Gutachten zu Beginn wird definiert, also der Ethnos, der ethnische Volksbegriff, als rassistisch-biologistisch und deswegen nationalsozialistisch. Und das ist ja ein ganz, also erstmal sachlich einfach falsch. Und das ist natürlich eine ganze starke politische Instrumentalisierung, die dazu dienen soll, den ethnischen Volksbegriff einfach zu aus der öffentlichen Diskussion in Deutschland praktisch faktisch auszuschließen. Was auch natürlich eine innerdeutsche Besonderheit schon seit längerem ist, dass es diese Bestrebungen überhaupt gibt. Also jeder würde oder kaum jemand würde jetzt, sagen wir mal, den Kurden oder den Tibetern absprechen, dass sie ein Volk sind. Letzten Endes ist ja auch der Volksbegriff, also der ethnische Volksbegriff, eigentlich die Basis des ganzen internationalen Rechts, das ja nicht zuletzt deshalb in Deutsch Völkerrecht heißt und das Recht als ethnische Einheit zu leben und auch am Leben zu bleiben, ist eins der zentralen Völkerrechte, das hier jetzt quasi implizit den Deutschen quasi abgesprochen wird durch diese Art Argumentation.
Mehr zu den Hintergründen des Aula-Prozesses erfahren Sie in der exklusiven Sondersendung unter www.auf1.tv. Um eine gelöschte Studie zum sogenannten Shedding herrscht derzeit viel Aufregung. Und im Netz ranken sich bereits erste Gerüchte. Die Untersuchung hatte die Übertragung von Teilen der Covid-Injektion auf andere Personen nachgewiesen. Doch vor kurzem wurde sie wieder von der Webseite der Fachzeitschrift Annals of Case Reports entfernt. Sofort folgten Spekulationen über mögliche Vertuschung. Auf 1 hat beim australischen Wissenschaftsverlag Gavin Publishers nachgefragt. Und die Antwort fällt deutlich anders aus, als viele vermutet hätten. Der Verlag erklärt: Eine Co-Autorin selbst habe die Löschung beantragt. Sie wolle weitere Daten hinzufügen und die Arbeit danach erneut veröffentlichen. Die Studie sei also nicht wegen externer Eingriffe oder politischem Druck entfernt worden, sondern weil die Autoren sie erweitern wollen. Millionen Hausbesitzer, aber auch Mieter müssen seit Jahresbeginn deutlich mehr Grundsteuer zahlen. Grund ist die neue Bundesregelung, die in 11 hier rot dargestellten Ländern gilt. Und daran ändert sich nichts. Der Bundesfinanzhof entschied heute, dass die Reform nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Über die neue Grundsteuer war jahrelang gestritten worden. Kritiker bemängeln neben steigenden Kosten, dass Hauseigentümer extrem detaillierte Angaben zu ihren Gebäuden machen mussten, obwohl viele dieser Daten den Behörden längst vorliegen. Das führte zu Vermutungen, die Regierung wolle eine Art Bestandsaufnahme für mögliche Enteignungen vorbereiten. Denn so erhält der Staat einen lückenlosen Überblick über Zustand und Wert privater Immobilien. Über die aktuelle wirtschaftliche miserable Lage und mögliche Auswege spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsfachmann und Autor Günther Hannig. Einen schönen guten Tag, Herr Hannig. Als ein Grund für den Anstieg des Gold- und Silberkurses wird immer wieder das Thema Inflation genannt. Dafür verantwortlich gemacht werden hauptsächlich die hohen Staatsausgaben und die damit verbundene Ausweitung der Geldmenge, also das vermehrte Gelddrucken durch die Zentralbanken. Findet das gerade statt? Droht uns in Bälde ein rasanter Anstieg der Inflation?
Ja, die Frage von Inflation, die sehe ich ja ein bisschen anders. Also es wird ja immer behauptet, dass die Notenbank unbegrenzt Geld drucken würde. Also da würden angeblich die Druckerpressen heiß laufen. Nur, wenn ich mir halt die Geldmengenentwicklung anschaue, also speziell die Geldmenge M0, das ist ja die Geldbasis, also die Bargeldmenge und die Zentralbankgeldmenge, die Grundlage der ganzen anderen Geldmengen, dann ist die seit 2022 um 30% gefallen. Also das kann man auch anhand der Grafik eben zeigen. Und das ist schon sehr überraschend, weil so eine Entwicklung, dass die Geldmenge zurückgeht, das hat seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre nie mehr wieder gegeben. Und das ist schon eine ganz bedenkliche Entwicklung. Und wenn die Geldmenge nicht zunimmt, dann kann es auch keine große Inflation geben. Was wir sehen, ist eine Teuerung, aber eben keine Inflation. Inflation heißt da Inflare, also Aufblähen der Geldmenge. Aber das haben wir eben momentan überhaupt nicht. Also dieses Inflationsgerede kann ich so auch nicht unterstützen und das wird auch nicht durch Entwicklung der Geldmenge unterstützt. Dazu kommt auch die Geldumlaufgeschwindigkeit. Wie schnell wird der Geldschein weitergegeben? Und die ist auch auf einem sehr auf einem Tiefstand. Also das spricht auch gegen eine kommende große Inflation. Was wir bekommen werden, ist eigentlich eine Deflation, weil sinkende Geldmenge, geringe Geldumlaufgeschwindigkeit, das deutet eher in Richtung einer Deflation um. Und so eine Inflation kann auch schnell eine Deflation umkippen, nur dass die Notenbank eben die Inflation steuern kann, aber eben auf die Deflation keinen Einfluss mehr hat. Und Deflation hört sich toll an, es wird alles billiger, nur wenn die Löhne halt schneller sinken wie die Preise, dann ist das eben nicht mehr lustig. Weil das führt dazu, dass eben, wenn ich immer weniger verdiene, dass ich einfach zu sparen anfange, das Angstsparen, und ich immer weniger Geld ausgebe und dann die ganze Wirtschaft dabei zusammenbricht. Genau das haben wir eben in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre gehabt und in die Richtung, denke ich, wird das auch gehen.
Den EU-Staaten steht das Wasser bis zum Hals. Nicht nur Italien denkt nun über Möglichkeiten nach, auch bei Edelmetallbesitzern abzukassieren. Was kommt da aktuell auf uns zu? Womit müssen wir rechnen?
Ja, Italien will Edelmetallverkäufe besteuern. Nur der Edelmetallmarkt ist ja sehr klein. Der Großteil des Vermögens ist ja in Immobilien gebunden. Das sind etwa 60%. 60% des Vermögens sitzt in Immobilien und Immobilien sind ja viel mehr greifbar als Edelmetalle. Also wer kann heute noch irgendwie Edelmetalle besteuern, die irgendwann mal vor Jahrzehnten gekauft wurden und nicht registriert sind? Das ist ja sehr schwierig. Dagegen die Immobilien stehen einfach im Grundbuch und können über das Grundbuch jederzeit mit Abgaben belastet werden. Und darum halte ich auch von Immobilien nicht viel, ganz einfach, weil diese sehr schnell vom Staat greifbar sind, übers Grundbuch eben, was bei Edelmetallen nicht der Fall ist.
Börsenausfall, Lieferengpässe, Kursexplosion. Was spielt sich da derzeit am Silbermarkt ab? Wie geht es dort weiter? Wird der Boom auch auf Gold bzw. andere Rohstoffe übergreifen?
Ja, was passiert am Silbermarkt? Da passiert einfach das, dass Silber jetzt zum Gold aufholt. Gold steigt ja schon seit Jahren im Preis und Silber hat praktisch nichts gemacht. Wir hatten noch im April und Mai hatten wir ein Verhältnis vom Silberpreis zum Goldpreis von 100 zu 1. Also man musste 100 Unzen Silber aufwenden, um eine Unze Gold kaufen zu können. Und das ist natürlich extrem viel, weil wir hatten so im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte hatten wir so ein Verhältnis von 1 zu 50, 1 zu 60. Man brauchte also nur 50 oder 60 Unzen Silber, um eine Unze Gold kaufen zu können. Und jetzt ist das zuletzt bei 1 zu 100 gewesen. Und deshalb steigt jetzt Silber an und Gold stagniert. Da holt also einfach der Goldpreis zum Silberpreis auf. Jetzt sind wir momentan bei etwa knapp 1 zu 70. Also man braucht 70 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Und so hat Silber also immer noch ein Niveau nach oben. Es hat immer noch Platz nach oben, um noch weiter anzusteigen. Und das ist das, was wir eben gerade am Silbermarkt sehen.
Die BRICS-Staaten haben zuletzt in Form des UNIT einen Test ihrer eigenen Währung durchgeführt. Wie ist der Stand bei der BRICS-eigenen Währung? Wann wird sie eingeführt und welche Auswirkungen erwarten uns?
Ja, die BRICS-Staaten, die versuchen natürlich schon lange, den US-Dollar vom Thron zu stoßen, also um den US-Dollar wegzubekommen als Weltleitwährung. Und ich vermute, dass China hier einen Goldstandard plant. Also es wurde auch schon in China schon vor Jahren Werbung gemacht, der Goldyuan kommt. Der goldgedeckte Yuan, da wurden große Plakate aufgehängt, die eben hinwiesen, dass der Goldyuan jetzt kommen soll. Und das, was auch darauf hinweist, sind diese enormen Goldkäufe von China auf dem Weltmarkt. Also offiziell hat China ja nur 2000 Tonnen, nur inoffiziell haben sie also schon zugegeben, es sind 12.000 Tonnen. Und Experten meinen sogar, dass es bis zu 30.000 Tonnen Gold sein kann, was China momentan angesammelt hat. Und das wären die größten Goldvorräte der ganzen Welt. Also mit diesen Goldvorräten kann China natürlich hegen und einen Goldstandard gründen. Und das machen die nicht, um uns was Gutes zu tun, sondern ganz einfach, um den US-Dollar zu verdrängen und mit diesem Goldstandard dann die ganzen Währungen der Welt zu beherrschen. Und in die Richtung, denke ich, wird das gehen. Also das sind keineswegs nur gute Entwicklungen, die hier imstande sind, sondern das ist einfach so ein Machtkampf zwischen USA und China eben oder eben den BRICS-Staaten, die da stattfinden.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.